Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem OMR-Vorabend-Event, präsentiert vom Vodafone Enterprise Plenum und von Vodafone hier im wunderschönen und bezaubernden Hamburg. Und das Wetter ist auch heute wieder richtig schön geworden, denn der ein oder andere wird es vielleicht noch aus dem letzten Jahr kennen, denn wir machen diese Veranstaltung mittlerweile zum dritten Mal in Folge und an einem Montag vor der OMR. Das ist schon eine kleine Tradition bei uns. Da vielleicht mal die Frage, weil wer ist das erste Mal hier? Okay. Und wer war im letzten Jahr schon mal da oder davor das Jahr und ist überzeugter Wiederholungstäter? Okay, freut mich. Wir haben eine schöne, gute Mischung aus Leuten, die schon mal hier waren und für die ich jetzt ganz neu hier vorne stehe. Schön, dass Sie alle da sind und dass Sie heute den Abend mit uns verbringen. Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Klar, das hören wir jeden Tag, wenn wir in die Zeitung schauen oder die Nachrichten lesen. Das ist keine Neuigkeit. Und genau deswegen wird es, glaube ich, deshalb Zeit, mal eine neue Erzählung anzuschlagen. Eine neue Erzählung, die darauf baut, wie technologische Innovation, Unternehmertum und auch Forschung dazu helfen, Probleme zu lösen und auch neue Perspektiven uns aufsetzen. Und genau darüber sprechen wir heute, indem wir darüber sprechen, wie technologische Innovation, insbesondere KI und Digitalisierung, dabei helfen können, Deutschlands Wirtschaft zu transformieren und vor allem, was wir hier alle im Raum dafür tun müssen oder tun können, damit dies auch gelingt. Und bevor Sie mich jetzt fragen oder Sie sich fragen, wer ich denn bin, die ganze Zeit hier gesagt hat, nach vorne kommen. Mein Name ist Janine Thiem und im normalen Leben bin ich Teil von Vodafone Business und dort für das Vodafone Enterprise Plenum verantwortlich und freue mich sehr, heute durch den Tag mit Ihnen zu führen oder durch den Abend zu führen, vielmehr. Danke, danke. Bevor wir starten, möchte ich jemanden hier vorne begrüßen, für den es definitiv auch das erste Mal ist, weil ich gesehen habe, wie er seine Hand auch hochgehalten hat. Und ich freue mich sehr, jetzt unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Hagen Rickmann, Geschäftsführer Vodafone Business Deutschland und EU. Herzlich willkommen, Hagen.
Vielen herzlichen Dank. Ja, ein herzliches Moin Moin. Das sagt man hier so. Ich freue mich natürlich ganz besonders, hier zu sein. Und in Hamburg ist das Wetter natürlich hier völliger Standard. Das ist hier immer so, wie Sie wahrscheinlich wissen. Wer kommt aus Hamburg? Okay, dann bin ich gleich beim zweiten Thema. Wer kommt denn aus Köln? Okay, jetzt habe ich hier so ein Thema, ne? Ich glaube, zweite Bundesliga-Aufsteiger. Wo sind die Hamburger? Hey, ja, genau. Das ist auch sehr selten. Das ist auch, vielleicht klappt es ja diesmal endlich. Aber für mich ist das ein ganz besonderer Abend. Warum? Das ist meine Heimatstadt. Ich bin Pendler. Ich arbeite in Düsseldorf und London. Und heute ein solchen Event hier zu haben, das ist natürlich fantastisch. Und bei dem Wetter ist das auch fantastisch. Die Statistik sagt, dass es in Hamburg weniger regnet als in München. Das stimmt sogar. Aber es gibt einen kleinen, feinen Unterschied. Das ist nämlich die Frequenz. Hier ist das, wie wir auch gerne in Hamburg sagen, flüssige Sonne. Die ist permanent und stetig. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man dran glaubt, wird es auch wirklich schön. Aber es kann dann doch ein bisschen dauern und manchmal ist das nervig. Aber ein so fantastischer Abend mit diesem Ausblick. Ich danke mal an die Organisatoren für diese wunderschöne Location und das perfekte Wetter. Und ich freue mich natürlich auf die OMR. Schön, dass Sie da sind. Ja, du hast es gerade eben richtig aus meiner Sicht gesagt. Wir haben viele Herausforderungen und die Herausforderungen sind groß, die Deutschland vor sich hat. Und ich glaube, wir gehen gerade manchmal gefühlt mehr durch Tiefen als durch Höhen. Aber es ist gerade Zeit und die nächsten zwei Tage stehen dafür, dass wir uns zum Thema insbesondere Digitalisierung, Infrastruktur in Deutschland viel, viel stärker austauschen. Das ist meine Herzensangelegenheit und ich darf mich vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ich arbeite in der Branche seit circa 25, fast 30 Jahren in der IT- und Telekommunikationsbranche. Ich bin jetzt ziemlich genau 6 Monate bei der Vodafone und seit 2 Monaten, glaube ich, jetzt auch verantwortlich für Deutschland. Ich musste ein bisschen warten, weil vorher war ich mit einem anderen Provider unterwegs, der so eine ähnliche Farbe hat, aber das Rot finde ich natürlich jetzt viel schöner. Gar keine Frage. Danke. Mal abgesehen von Wettbewerb und den kleinen Sticheleien, die man sich hier oder so liefert, gibt es aber eine größere Aufgabe. Und die größere Aufgabe besteht darin, Deutschland fit für die Zukunft in den Themen Software, IT, Infrastruktur, Applikationen, alles was dazugehört, das wirklich hinzustellen. Ich glaube, und ich habe mich vor kurzem mal gefragt, da habe ich auch ein paar Freunde angerufen, Mensch, werde ich jetzt so alt schon, dass ich mich so für Politik interessiere? Weil früher kannte ich das, mein Vater hatte natürlich dauernd immer die Nase in der Zeitung und er hatte auch mehr drüber gesprochen. So ein bisschen habe ich das immer verfolgt, aber so die letzten 2 Jahre war es schon intensiv mit diesem Thema. Und dann habe ich ein paar auch in meinem Alter gefragt und die haben mir auch alle gesagt, nee, das beschäftigt uns schon sehr. Die Wahlquote hat's oder die Wahlbeteiligung hat es gezeigt. Ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt und eine Botschaft möchte ich heute Abend uns mitgeben, dass wenn wir uns selber hier nicht kümmern, auch in solchen Kreisen, auch im Austausch, miteinander oder im Wettbewerb, aber vor allen Dingen für unsere Kunden, die sie heute hier sind, wenn wir uns nicht austauschen, das gemeinsam anpacken und den Wert auf der anderen Seite sehen, den respektieren und miteinander was tun, dann werden wir diese Wende nicht schaffen. Wir brauchen sie mehr als jemals zuvor. Das Thema KI wird alldominant aus meiner Sicht. Es wird uns beherrschen und nächste Drittel, früher habe ich immer von Halbzeiten im Fußball besprochen, die erste Halbzeit ist an die Amerikaner und wahrscheinlich auch an die Asiaten zum Thema IT und Technologie gegangen. Aber ich glaube, es ist eher Drittel. Das erste Drittel im Eishockey haben wir verloren. Jetzt sind wir im zweiten Drittel. Und die nächsten 10, vielleicht 15 Jahre, vielleicht sogar 2 Dekaden wird es uns definitiv begleiten, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft komplett umbauen werden. Da heißt es dann aus meiner Sicht, was wir eigentlich in Deutschland, in Europa gut können, anzupacken und den Mut wieder zu haben, zu investieren und aufzustehen. Ich glaube, der Weckruf ist gekommen, auch durch natürlich viele externe Einflüsse. Aber eins möchte ich an der Stelle sagen, worüber ich mich heute Abend unter anderem auch sehr gefreut habe. Erstmal, dass Sie da sind als Kunden, das ist immer der beste Input, den man haben kann. Aber ein entscheidender Punkt, das möchte ich heute nicht unerwähnt lassen. Ich habe vor einer Woche die US Airbase in Ramstein und Wiesbaden besucht und ich war schwer beeindruckt. Ich war deswegen schwer beeindruckt, weil mir eine Willkommenskultur entgegengebracht wurde, die ich so nicht erwartet hatte. Und wir haben heute Abend 2 Kollegen, amerikanische Vertreter der Armee hier, die extra hierher gekommen sind, um sich das anzuschauen. Und mit denen wir uns lange was verbindet. Und ich glaube, diese Freunde brauchen wir hier in Deutschland, wenn sie einmal aufstehen. Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten, jenseits der Politik, die wollen wir jetzt nicht besprechen, extrem wichtig, dass wir für Demokratie, Fortschritt und gute Technologie einstehen. Das soll das Motto des Abends sein. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Hagen. Dankeschön. Eigentlich könnte ich jetzt auch wieder gehen, weil mehr dazu, das war schon ein perfektes Abschlussstatement. Vielen Dank, Hagen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, indem wir unsere Gäste heute hier oben begrüßen. Und das ist zuerst, möchte ich begrüßen, Professor Dr. Isabel Welpe, Professorin an der Technischen Universität in München, forscht und berät an der Schnittstelle von Strategie, Digitalisierung und Innovation. Einmal Applaus. Und einmal Christian Miele, General Partner bei Headline, kennt wie kaum ein anderer die Startup-Szene und die Investmentperspektive in Deutschland und Europa, korrekt? Sehr schön. Super, vielen Dank. Schön, dass ihr heute da seid und vielleicht einfach mal kurz vorstellen und vielleicht auch gerne einmal sagen, was euch mit dem Thema KI und Innovation verbindet.
Ja, Isabel, ich bin jetzt in München, komme aber aus Kiel eigentlich, bin immer gerne im Norden und habe einen Lehrstuhl für BWL, Strategie und Organisation an der Schnittstelle oft zu digitalen Technologien und ja, mich verbindet mit dem Thema Innovation, dass wir uns damit befassen, wie werden Teams, Organisationen, Länder innovativer. Das Schöne ist, es ist gar kein Erkenntnisproblem, man weiß, wie es geht, ist schwieriger in der Umsetzung. Mhm. Und ja, KI ist wie Elektrifizierung, das wird alles auf den Kopf stellen. Ich schwanke zwischen Euphorie, was wir in der Heilung sehen werden, medizinische Krankheiten und manchmal wird mir aber auch ganz anders, was auch an Gefahren davon ausgeht und bin auf jeden Fall sicher, die nächsten 10 Jahre werden nicht langweilig.
Schönen guten Abend, ich bin Christian, ich bin ein Partner von Headline. Headline ist der größte Venture Capital Fonds mittlerweile in Deutschland. Respekt. Wir verwalten 4,5 Milliarden Euro, investieren die in der ganzen Welt in junge und innovative Technologieunternehmen. Aktuell haben wir ungefähr 300 Beteiligungen weltweit, investieren immer so zwischen 1 Million Euro und 100 Millionen Euro pro Firma am Anfang. Und wir sind unter anderem auch in Mistral investiert. Ich war der erste Investor in Mistral, also einem der führenden KI-Unternehmen aus Europa. Und haben mittlerweile über die letzten 2-3 Jahre 25 Investments, glaube ich, gemacht im AI-Bereich und insofern nah an der Quelle sehe, was da in Europa gerade alles tagtäglich so gegründet und aufgebaut wird. Und freue mich sehr, heute Abend hier bei euch sein zu dürfen.
Also mehr Expertise geht nicht in beiden Themen sozusagen. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Und ich freue mich sehr, das Panel moderieren zu dürfen. Aber diejenigen, die das Plenum kennen, wissen, dass das Plenum vor allem von der Interaktion lebt. Das heißt, wir diskutieren sehr gerne hier vorne. Wir möchten aber auch gerne von Ihnen hören, von euch hören. Also wenn ihr Fragen habt, gerne einfach die Hand heben. Wir haben hier im Raum 2 Personen, einmal Nils und Ira. Wenn ihr einmal kurz vielleicht eure Händchen hebt, Dankeschön. Ihr kommt mit einem Mikrofon vorbei und könnt gerne eure Fragen stellen, eure Thesen stellen. Also seid wirklich interaktiv mit uns zusammen. Und damit fangen wir nämlich auch gerne schon mal an, weil diejenigen, die schon mal hier waren, wissen, dass ich immer sehr gerne einmal den Raum befrage, wie denn ihr zu gewissen Themen steht, um hier einfach mal einen Eindruck zu bekommen, die Themen, die wir hier gleich diskutieren, ob das auch Themen sind, die ihr hier im Raum seht. Das seht ihr vielleicht hier schon, der ein oder andere hat es gesehen, unsere grünen und roten Kärtchen, die haben auch eine Funktion. Grün steht für ich stimme zu und rot steht für ich stimme nicht zu. Und keine Sorge, es kann keine falsche Antwort geben. Es geht nur darum, einmal irgendwie zu sehen, wo ihr denn bei diesen Themen steht. Die erste These: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist besser, als ihr Ruf vermuten lässt. Grün, es ist besser, rot ist schlechter.
Das ist Verneinung, das ist schwierig, ja? Genau.
Das ist ganz witzig, ein paar von den Grünen sind...
Genau, genau, Stimme der These.
Genau, ja.
Genau. Okay, also das ist schon mal ein guter Start. Dann, KI wird den Mittelstand in den nächsten 5 Jahren stärker verändern als jede andere Technologie zuvor. Stimme zu, grün.
Mhm, wow.
Okay. Dann bin ich gespannt...
Können wir die Roten interviewen?
Wir werden da nochmal drauf zurückkommen. Und 2030 kann Deutschland ein führendes KI-Ökosystem sein, wenn wir heute die richtigen Weichen stellen. Wer glaubt an 2030?
Ja.
Da habt ihr beide jetzt gleich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wir da vielleicht doch auf einem richtigen Weg sind. Oder was sagt ihr dazu?
Ja, also meine ganz persönliche Wahrnehmung ist eigentlich sehr repräsentativ auch im Raum gewesen. Ich glaube, vielleicht ein Ticken positiver bei den vielen roten Karten. Ich glaube, wir müssen auch sagen, was verstehen wir unter KI und was ist KI eigentlich? Wenn wir jetzt über das Large Language Model und den Foundational Layer, also OpenAI, Mistral, Aleph Alpha, andere Contender in dem Bereich sprechen, dann gibt es wahrscheinlich ganz echte strukturelle Herausforderungen, um sich die Frage zu stellen, haben wir aus einer deutschen oder europäischen Perspektive eine Möglichkeit, auf Platz 1 zu kommen? Können wir da weltweit führend werden oder nicht? Da habe ich eine Meinung zu, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Was alles das anbetrifft, was auf diesem Layer stattfindet, gerade mit einer industriellen Basis, bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr bullisch. Ja, ich glaube, wenn wir da diese daraus resultierenden Möglichkeiten nutzen, kann das auch. Und hier war ja auch so viele grüne Karten in der Luft, als es darum ging, könnte die Stimmung da im Mittelstand vielleicht auch besser werden. Ich glaube, das kann einen gigantisch positiven Effekt haben und freue mich da ehrlich gesagt auch drauf, auf diese Transformation.
Also glaubst du an den an die Innovationskraft hier dieses Standort Deutschland?
Absolut. Also gut, das ist jetzt natürlich auch mein Berufsbild, aber ich versuche es hier wirklich so mit so wenig Bullshit wie möglich auch glaubhaft zu vertreten. Ich bin da sehr an der Wurzel des menschlichen Schaffens unterwegs, wenn ich sage, wir haben doch immer historisch als Lebewesen gezeigt, dass widrige Umstände von außen uns auch zu Höchstleistungen anspornen können. Und wir Menschen, rein evolutionär, sind ja darauf programmiert, Lösungen für Probleme zu entwickeln. Und nichts anderes ist ja am Ende Gründertum, Unternehmertum und Schaffenskraft. Dass ein Mensch, ein Team, ein Konzern feststellt, wow, da funktioniert etwas nicht so, wie es soll. Das kann man besser machen. Und jetzt kümmern wir uns darum und nehmen die notwendigen Ressourcen in die Hand und innovieren. Also ja, insofern, ich glaube sehr an die Innovationskraft und ich glaube auch sehr, dass wir, und das fand ich schön, wie der Hagen Rickmann, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, das eben gesagt hat, dass er gesagt hat, das ist jetzt auch an der Zeit, das anzupacken und zwar alle gemeinsam. Ne? Das kann jetzt keiner ganz alleine schaffen, sondern das ist ein gesellschaftlicher Akt, das ist ein Mentalitätsthema, aber es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund, das nicht anzupacken.
Isabel, du kommst aus der Forschung ganz, hast du eben gesagt, ganz offensichtlich. Wie blickst du denn aus der Forschungsperspektive auf das Thema Innovationskraft in Deutschland? Also lassen wir da Sachen auf der Straße liegen? Sind wir da gut unterwegs? Wie ist denn da die Einordnung?
Haben wir das Potenzial? Absolut. Wir sind spitzenmäßig nach wie vor in der Forschung, in der Grundlagenforschung. Als der Sam Altman, OpenAI-Gründer, an der TU zu Gast war im Audimax, hat er gesagt, ja, der Björn Ommer bei der anderen Münchner Uni, der hat uns ganz schön ins Schwitzen gebracht. Der hat Stable Diffusion an den Start gebracht, die Bild-KI, und wir mussten dann mit DALL-E früher raus, als wir eigentlich wollten, weil der war schon so weit. Und da gibt es viele Beispiele, dass wir total tolle Forschung haben. Haben wir deswegen die Foundational Models, die Anwendung? Nein, ist eine andere Frage. Und vielleicht die Antwort auf deine Frage, wie sieht es aus mit der Innovationskraft in Deutschland, mit einer Anekdote. Also ich war einmal bei der South by Southwest, auch eine gute Konferenz in Austin, und bin mit so einem kleinen TUM-Namensschild rumgelaufen, haben die Leute gesehen, die kommen von der TU München, und ich habe dort Komplimente bekommen, was mir in Deutschland nie passiert, für den Hyperloop der TU München. Das ist der Wettbewerb von Elon Musk, wo man ein Gefährt durch so eine luftleere Röhre schickt, möglichst schnell. Und die TU-Studenten haben das inzwischen 5-mal in Folge gewonnen. Also gegen weltweite Teams treten die an und immer gewinnt die TU München. So. Und in Deutschland, in Deutschland hat das noch nie jemand erwähnt. Dort waren die ganz begeistert, haben gesagt, ah, congratulations. Und dann haben die mich gefragt in Austin, Texas, wann baut ihr denn in Deutschland denn das Hyperloop-Transportsystem? Genau, ja. So, das Lachen ist jetzt die Antwort auf die Frage. Ich habe kurz überlegt, was antworte ich jetzt? Ne? Weil man will ja auch nichts Schlechtes sagen über sein Land. Ich habe dann gesagt, bald. Ne? Weil bald, ja, ist ja nie falsch. Ne? Aber ich frage mich schon, ne? Planungsfeststellungsverfahren in diesem Land im Schnitt 7 Jahre. Die Carola-Brücke wird bis 2035 fertig gebaut. Ich habe gehört, meine Heimatstadt Kiel plant eine Straßenbahn bis 2034. Ne? Während der Eiffelturm in 2 Jahren gebaut wurde, vor 100 Jahren. Und Shanghai-Peking, eine Strecke mit, ich glaube, 40 Brücken, ist auch in 2-3 Jahren erledigt. Also es ist nicht, dass wir das Potenzial nicht haben. Also wir können das. Wir haben das Wissen, die Patente, die Forschung. Es sind die Rahmenbedingungen, die sich aber zum Glück ja ändern lassen.
Wenn wir einmal, weil du hast schon erwähnt, Sam Altman, USA, Hyperloop in den USA, wenn wir einmal aus Forschungsperspektive in die USA schauen, da ist es ja MIT, Berkeley, Stanford, du warst selbst am MIT einmal, hast es dort selbst erlebt. Was ist dort so viel anders? Wir sind super gut in der Grundlagenforschung, da ist aber Time to Market so viel schneller. Woran liegt es?
Das ist die Kultur. Also wenn man mit Gründern redet, Christian, du wirst das besser wissen noch, ne? Die kriegst halt schneller einen Check geschrieben. So. Dann sagst du, hast du eine Proposition, ich spare der Versicherung x Millionen ein, dann sagen die, mach mal, hier ist der Check. Ne? Das ist hier zögerlicher, das dauert hier länger. Manchmal ist auch sozusagen die Stärke die größte Schwäche von Menschen, von Städten, von Regionen. Wir haben zum Beispiel eine starke Verwaltung, insbesondere in Bayern ist die ja sehr gut, da sind sie auch stolz drauf, die Bayern. Aber die lässt eben auch kaum Luft zum Atmen, weil alles so korrekt ist. Wenn man, weil du MIT erwähnt hast, sich fragt, wo sind denn am MIT die größten Innovationen entstanden? Das war das Gebäude 20. Ein hässliches, altes Gebäude, immer kurz vorm Abriss. Aber die Magie war, so ähnlich wie beim CDTM, du musstest dort nicht um Erlaubnis fragen. Du konntest hingehen, dein Startup saß da, du konntest eine Trockenwand hochziehen, du konntest einfach machen. Also wir brauchen viel mehr Räume, wo man einfach mal Leute machen lässt, ohne zu regulieren, ohne vorzuschreiben. Und das gibt es in den USA tatsächlich mehr. Es gibt es auch in Berlin mehr als in München, sagt man mir, so die Städtebauer, die sagen, die Verwaltung ist zu schlecht und das ist sehr gut für alles Unternehmerische in Berlin. Ja? Ich zitiere jetzt die Stadtplaner. Ja? So sind die Stärken, die ja in vielen Bereichen gut sind, eben an anderer Stelle dann auch die Schwächen.
Aber auch ganz klar in den USA das Thema Geld, privatwirtschaftliches Geld. Also ich habe gelesen, ich glaube letztes Jahr alleine haben die großen GAFA-Konzerne irgendwie 70 Milliarden nur in KI investiert, also privatwirtschaftlich.
Die Pensionsfonds müssen hier ja mündelsicher anlegen ne? Und gibt es einen Paragraphen, den kann man abschaffen, das ist auch der Politik bekannt. Die Politik, so was ich höre, hat Angst vor der Presse, die dann schreibt, jetzt kommen die Heuschrecken. Ne? Man kennt die Dynamik, aber das Geld wäre auch hier da. Ich glaube, viel größeres Problem als Geld ist, wie immer, Mindset. Attitude und Mindset. Ja.
Okay. USA oder Deutschland, Grundlagenforschung sehr gut. USA, Time to Market, weil sie das Geld haben und einfach diesen anderen Mindset haben. Wenn wir vielleicht nochmal auf den anderen großen Player schauen, China beispielsweise. Ich habe jetzt gelesen, dass 70% aller KI-Patente liegen in China. Also hat ja einen Grund, sage ich jetzt mal. Was machen die dort wiederum auch anders? Was wir da vielleicht auch lernen können?
Die haben schnellere Planungsfeststellungsfragen.
Okay, am Ende des Tages, okay, gut. Dann kann ich mir die Fragen sparen, muss ich mir einmal ganz kurz merken. Es liegt am Ende des Tages immer wieder daran. Was können wir denn dagegen tun in Deutschland? Gibt es irgendwas, was wir hier in diesem Raum da mal irgendwie bei der Düsseldorfer Stadtverwaltung immer anklopfen können und sagen, lieber Herr Keller, können die, also unser Bürgermeister in Düsseldorf, können die was tun?
Ich glaube, manchmal liegt die Magie tatsächlich im Weniger-Tun, glaube ich. Weglassen. So wie jeder seinen Keller ausmisten muss, weil sich Dinge ansammeln, so glaube ich, müssen wir dringend halt auch Regeln, die sich nicht bewährt haben, die VCs zurückhalten, die Gründungen zurückhalten. Man muss einfach die Leute machen lassen. Es mangelt uns ja anders als anderen Ländern nicht an der guten Bildung, am Humankapital. Wir haben so viele auch, die in anderen Ländern erfolgreich gründen. 50% aller amerikanischen PhDs und Einhorngründer haben keinen amerikanischen Pass. 50%. Das heißt, das Establishment, das Gründungs- und Wissenschaftsestablishment würde kollabieren über Nacht, wenn die USA nicht die in anderen Ländern gut Ausgebildeten so erfolgreich importieren würden. Und wir sind Netto-Exporteur mit anderen Ländern in Europa und da müsste man ansetzen und die Leute fragen, was braucht ihr, um hier zu bleiben?
Okay. Und wenn wir vielleicht trotzdem noch mal einmal drauf schauen, dieses Thema Time to Market. Ich bleibe auch nur noch einmal kurz dabei, weil wir kennen alle dieses MP3-Thema, Deutschland entwickelt, Fraunhofer, wir haben es nicht auf die Straße bekommen. Ich wusste das nicht, ich weiß nicht, wie das hier im Raum ist, auch die LCD-Technologie kam aus Deutschland. In den 60er Jahren hier hat man einfach gar keinen wirtschaftlichen Sinn dessen gesehen und in Asien ist daraus ein Milliardenmarkt entstanden. Also das ist ja jetzt hat was mit Mindset zu tun, noch was mit Planungsfeststellungsverfahren. Was können wir denn da machen, da auch die Unternehmen mehr mit den Technologien, mit den Startups zu vernetzen?
Also ich finde schon Mindset, wenn man sich vor Augen führt, der Lieblingsberuf der deutschen Studierenden über alle Fächer ist der Beamte. Das ist so. Kann man vielleicht auch verstehen, weil zu den, wenn man sich die 10 größten Arbeitgeber anguckt in Deutschland, da ist dann Staat, Bund, Staat, Land, Post. Also das sind eben auch viele Arbeitgeber. Und das, finde ich, beißt sich jetzt schon mit Kommerzialisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die wir haben. Auch hier finde ich, dass wir zu wenig, ich meine, das sind ja alles, was wir an der Uni treiben, ist ja steuerfinanziert von Ihnen allen. Und ich finde, es gibt da zu wenig Kommunikation, Transfer, unkomplizierten Transfer. Auch da sitzen sozusagen Verwaltungsstellen, die erstmal jetzt nicht so serviceorientiert sind. Ne? Wenn einer sagt, ich will das kommerzialisieren, also da kann man überall ansetzen und dafür braucht man nicht mehr Geld, nicht mehr Ressourcen. Man muss einfach mal weniger machen. Das ist kontraintuitiv. Mal weglassen, Regulierungen oder Vorgaben und die Leute halt mal probieren lassen und vielleicht auch mal ein Startup machen lassen und nicht gleich IP wegnehmen, sondern sagen, wenn du in 10 Jahren erfolgreich bist, dann kannst du was zurückgeben, aber nicht am Anfang schon. Also da gibt es 1000 Punkte, die nicht mal Geld kosten, die man machen wollen würde. Aber wie so bei vielen Interessen, Vertreter haben Interessen, die sie dann auch vertreten, vielleicht auch die eigene Bedeutung, der eigene Job. Und wie man das löst, ist eine also anspruchsvolle Führungsaufgabe.
Du nickst die ganze Zeit, Christian.
Ja, Isabel mir die ganze Zeit aus der Seele spricht. Also ich meine, so check, 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 sehe ich genauso. Ja.
Okay, du bist ja in der Industrie vernetzt, VC, Kapitalgeber. Du sprichst mit vielen Unternehmen, die bei euch investieren. Was sind denn so Beispiele, gute Beispiele, die extremst gut funktionieren, wo du auch siehst, ah, okay, das ist eine Lösung, eine Technologie, eine Innovation, in die wir investiert haben, die am Markt ist, die dann auch jetzt gerade skaliert.
Also es gibt wirklich viele dieser Beispiele. Ich bin ganz sicher, dass auch jeder Einzelne hier im Raum an der einen oder anderen Stelle schon selber mit jungen, innovativen Produkten in Kontakt gekommen ist und irgendwie einen Mehrwert für sich daraus genommen hat. So, da gibt es dann auch sicherlich bei uns im Portfolio ganz konkrete Ansätze. Also ein Mistral arbeitet jetzt sehr, sehr eng mit einem unserer engen Investoren zusammen, der Schwarzgruppe, also von Lidl. Da werden dann jetzt ein bisschen rumtrainiert und geguckt. Die machen das auch mit Aleph Alpha und schauen einfach, was geht und was geht auch nicht. Ich finde, dass SAP und Celonis, also das größte deutsche private Startup Stand heute, Celonis und SAP haben eine sehr enge Partnerschaft. Das sind jetzt natürlich die sehr, sehr großen Beispiele. Es gibt im Kleinen in meinen Augen aber immer wieder auch diese Beispiele. Und der entscheidende Punkt, und deswegen habe ich auch die ganze Zeit genickt, als Isabel gesprochen hat, ist das Thema Kultur und Mentalität. Ja? Also dieses weniger machen, ich finde es großartig. Aber auch das auf jemanden zugehen und sagen, komm, jetzt machen wir mal was, wir probieren mal was aus und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es nochmal und gucken, dass wir iterieren und schauen einfach, wie wir uns gegenseitig an so einer Schnittstelle stärker machen können. Das sehe ich ganz viel. Die besten Partnerschaften sind die, wo man sich auch ein bisschen was verzeihen kann, wenn nicht immer alles so läuft, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann kommt aber auch oft was wirklich Gutes dabei raus. Also wir haben das in Nordamerika genauso wie in Europa und auch in Südamerika und Asien, wo wir investieren, gesehen. Ist immer das Gleiche. Ja, immer das Gleiche.
Hast du ein Beispiel dafür, was du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo es nicht so funktioniert hat und ihr dann ein bisschen justiert habt? Also dieses Thema Leadership und Mut und Machen, also es ist immer viel, dass man darüber redet, aber wir wollen hier ja auch heute irgendwie ein bisschen was mitnehmen, wie man es auch verändern kann im Unternehmen.
Ja, also ich sag, eine Geschichte kann ich erzählen, muss ich ein bisschen anonymisieren, aber ein sehr bekannter Premium-Autohersteller aus Deutschland hat gemeinsam mit uns auch sich neue Technologien für Windschutzscheiben angeschaut und weil dieser Hersteller dieser Premium-Automarke Fahrzeuge baut, die ein bisschen schnittiger und sportlicher unterwegs sind, waren die Windschutzscheiben in einem ganz bestimmten Winkel und die haben sich da eine Technologie angeschaut und das ging am Ende alles komplett in die Hose, weil man diesen Winkel in der Windschutzscheibe überhaupt nicht abdecken konnte, was auch völlig klar war von vornherein. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber ich fand es trotzdem cool, dass man ja gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir den Innenraum dieser Sportwagen entsprechend durchdigitalisieren können und was eigentlich so die Next Generation gerade im Hinblick darauf, dass man wahrscheinlich in 10, 15 Jahren, wenn die Regulatorik mitmacht, vielleicht auch mal autonom fährt. Also da wird der Innenraum des PKWs ja komplett verändern. Also warum brauche ich noch ein Lenkrad? Wieso muss der Sitz eigentlich so angeordnet sein? Warum sind die Dinger so geschnitten, wie sie heute geschnitten sind? Und da kam so ein bisschen auch das Gedankenspiel damals her. Und da ist eine Menge schiefgegangen. Aber am Ende muss ich fairerweise den Kollegen auch Credit geben. Die waren nicht sauer, die waren froh, weil sie haben eine Menge gelernt.
Ich, by the way, wo du sagst autonomes Fahren, ich habe gelernt, dass Deutschland führend ist in den Patenten fürs autonome Fahren. Also
übrigens eine lustige Zahl zu den Patenten, das weißt du im Zweifelsfall sogar noch besser als ich, aber 96% aller Patente, die in Deutschland und an deutschen Instituten entwickelt werden, aus denen wird dann gar nichts gemacht. Das ist, da ist so der Transmissionsriemen von, wir haben ja eigentlich eine super coole Idee hier, zu jetzt gehen wir mal aus der Grundlagenforschung in die Anwendungsentwicklung. Da kann man extrem viel tun. Es gibt also überhaupt kein, ich weiß auch nicht, ob die Anzahl der Patente im KI von in China so ein Nordstern-KPI sind, an dem ich mich orientieren würde, aber die Zahl, die ich mir angucken würde, wäre, wie viel IP haben wir eigentlich generiert und aus wie viel IP machen wir dann am Ende irgendwie auch kommerziell was?
Wir haben vor 15 Jahren, das ist schon länger her, aber ich weiß nicht, ob es das geändert hat, eine Studie mal in München gemacht, warum lizenzieren die großen DAX-Firmen und größere Firmen so wenig Patente ein oder IP aus der Uni? So, haben wir die interviewt und die Antwort war in der Nutshell, also es ist so unangenehm, mit den Rechtsabteilungen und den Patentabteilungen der Hochschulen zu verhandeln, dass wir es lieber lassen. Also es ist in der Nutshell, ich habe es jetzt vereinfacht, ne? Ich glaube das, dass es so ist. Da ist auch kein Anreiz dahinter. Der Charlie Munger von Buffett hat so berühmt gesagt, show me the incentive, I'll show you the outcome. Es gibt keinen Anreiz. Warum sollst du dich da bemühen? Ne? Du bist incentiviert als Beamter, bloß keinen Fehler zu machen. Also sagst du nein und wir wissen noch nicht. Und das ist vielleicht ein Ansatz, warum wir so wenig nutzen, was ja hier finanziert und mit viel Mühe auch entwickelt wurde.
Ich hab schon das Gefühl, und das stimmt, das ist so, ich habe das Gefühl, dass auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre da aber eine Lösung kommen wird. Also wir sitzen ja dann auch mit der TUM zusammen, mit dem Karlsruher Institut für Technologie, wir sitzen in Darmstadt, wir sitzen an der RWTH und reden dann ja auch mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen dort und versuchen rauszufinden, was ist denn jetzt gerade da eigentlich. Ihr seid da ja sehr, sehr fortschrittlich, muss man fairerweise sagen. Ja, da gibt es dann Standard-Terms, da gibt es einen Deal, den man kann man machen, dann seid ihr euch darüber im Klaren, wie viel Prozent der Firma dürft ihr eigentlich am Ende noch behalten, könnt ihr Lizenzgebühren nehmen, könnt ihr keine Lizenzgebühren nehmen. Da seid ihr ja extrem weit und fortschrittlich. Viele Unis sind das noch nicht und da muss so ein Aufklärungs- und Lernprozess rein. Und da sind auch wir Investoren gefragt. Ich habe vor anderthalb Jahren mal so eine Runde mit den führenden Forschungsinstituten und ihren Technology Transfer Offices als so eine Hinterzimmergesprächsrunde gemacht. Was ist eigentlich unser Problem? Also warum kommt das Geld von uns nicht bei euch an? Und das war schon wirklich ein spannendes Projekt, was daraus entstanden ist, wo noch kein Outcome da ist, weil es ist kompliziert. Aber das werden wir lösen müssen. Du hast nämlich eben richtigerweise gesagt, das sind ja zum Teil Steuermittel.
Ja,
also ihr Geld, unser Geld.
Ja.
Und da kann man auch sagen, okay, von unserem Geld sind da total coole Innovationen irgendwie im Keller und die verstauben da. Warum holen wir die da nicht raus und bauen eine Brücke ins echte Leben?
Okay, und du hast gesagt, das war so ein Hintergrundgespräch, was ihr da gemacht habt mit den Firmen, ist seitdem was passiert? Also habt ihr gesehen und irgendwie, keine Ahnung, zwei Prio-Themen damit rausgenommen und die weitergenommen?
Was ich gemacht habe, ist, ich habe unter anderem, also die TUM war auch dabei, aber eure Kollegin, dann waren aber auch Fraunhofer, Fresenius, die Charité, KIT, RWTH, also viele von den etwas bekannteren Marken, 20 Stück waren es an der Zahl. Und ich habe dann gesagt, lasst uns doch jetzt mal versuchen, so eine Art 80-prozentiges Termsheet, also so ein einseitiges Stück Papier zusammenzuschreiben, wo drauf steht, wenn ich als Investor zum Fraunhofer Institut komme, wie läuft dann eigentlich das Tanzen zwischen uns ab? Mhm. Also wie läuft das? Ihr habt ein tolles Gründerteam, die haben eine wahnsinnig spannende Idee. Ich will da investieren. Hier ist die eine Seite, das tragt ihr noch irgendwie die Bewertung ein und ich, wie viel ich investieren will und dann können wir einen Deal machen. So einfach ist es dann leider nicht gewesen, es dauert alles ein bisschen, aber da ist schon, deswegen glaube ich, bin ich ehrlich gesagt wirklich optimistisch. Das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, aber das kriegen wir schon gelöst. Also da bin ich fest von überzeugt, es gibt nämlich eigentlich keinen Grund, es nicht zu lösen. Mhm. Gibt's nicht. Mhm. Das ist oft so diese Partikularinteresse.
Ist überhaupt
nicht schwer. Wenn alle sagen würden, macht ja irgendwie gesellschaftlich auch Sinn und komm, jetzt machen wir hier mal so ein Standard-Term-Sheet, so haben ja auch wir Investoren vor 30 Jahren angefangen, in normale Technologieunternehmen zu investieren. Das ist alles folgt einem relativ, deswegen habe ich eben 80% gesagt, einem relativen Standard. So, und den brauchen wir. Ehrlich gesagt, das sage ich natürlich auch aus einem eigenen Interesse heraus, aber das sage ich auch als Bürger. Die Innovationen, die wir heute nicht finanzieren, sind die, die sehr, sehr spannend sein können. Das ist oft die Schnittstelle von Hardware zu Software. Das ist oft die Schnittstelle zur Wissenschaft und dem, was der Konsument im Alltag erfährt. So, du hast eben MP3, LCD, Transrapid, Photovoltaik, whatever. Ja. Da sind ja wirklich viele starke Technologien, wo ich als VC sage, bring it on.
Okay. Da vielleicht einfach nur nochmal, nicht abschließend, aber grundsätzlich da angrenzend die Frage, wir haben jetzt darüber gesprochen, Forschungseinrichtungen, Corporate VC, Startups, irgendwie, jeder ist so sein eigener kleiner Monolith, irgendwie, man will zusammenarbeiten, aber irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig oder man bekommt hier und da auch immer wieder Hürden. Was wäre denn, außer Planungsfeststellungsverfahren heißt es, wenn man das mal rauslässt, aber was wäre denn so, wie können die drei Säulen sozusagen voneinander profitieren, wie können sie miteinander besser zusammenarbeiten, also gibt es da auch so kleinere Kniffe, außer Feststellungsverfahren.
Welche drei Säulen?
Also Corporate, Forschung und Startups. Ne? Also wie können die voneinander profitieren und besser miteinander zusammenarbeiten?
Geht die Frage an mich oder Isabel?
An euch beide.
Okay. Die darf ich?
Ich bitte, ja.
Ich mag das Thema so. Was ich vorhin in der Intro nicht gesagt habe, ich habe mal 4 Jahre lang so ein Ehrenamt gemacht von 2019 bis 2023. Da war ich der Vorstandsvorsitzende vom Bundesverband Deutsche Startups. Ich habe also für die deutsche Gründerszene extrem viel mit damals noch Frau Merkel und dann mit Olaf Scholz gekämpft, um die Rahmenbedingungen für Gründer.
Ein bisschen mehr als ein Ehrenamt.
ich habe auf jeden Fall, es war ein Ehrenamt, ich habe kein Geld dafür bekommen, deswegen sage ich mal Ehrenamt.
Okay.
Ein Learning daraus, aus dieser Zeit war es, mit starken Allianzen, wenn man sich wirklich die Hände reicht und mutige Allianzen schmiedet, dann geht auch was. Mhm. Also um von dieser Erfahrung kurz auf deine Frage zu antworten, wenn du sagst, du hast da die Forschung, du hast die Investorenlandschaft, du hast die Konzerne, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dann muss man den Mut haben, Partnerschaften einzugehen und sich dann auch wirklich brutal für gewisse Themen einzusetzen. Das haben wir damals ja auch gemacht. Mir war das immer relativ egal, ob die Bundespolitik mich mochte oder nicht. Wir haben ja unsere Themen gehabt und dann haben wir da starke Allianzen geschmiedet von der TUM bis auch hin zu Großkonzernen und haben nicht nachgegeben, bis wir es hatten. Mhm. Also unsere Themen.
Also ich glaube, am Ende ist, man sagt den Spruch so, ne, Culture eats strategy for breakfast, das ist aber auch so. Also wenn man Änderungen will, dann muss man bei der Kultur, und Kultur hat mit sozialen Normen zu tun, ansetzen. Und zur Kultur gehört ja ganz viel, übrigens auch gerade sowas wie dieses Festival hier. Also was Besseres, als dass verschiedene Bereiche, Startup, Corporate, Forschung, Politik zusammenkommt, so wie bei der OMR oder bei anderen Tech- und Innovationskonferenzen, was Besseres gibt es ja gar nicht, weil Seeing is Believing, ne? Man hört auf dem Panel, was wird geplant, man sieht die Veränderung, ist viel besser als frontal in irgendeinem MBA, was vielleicht 3 Jahre alt ist, unterrichtet zu bekommen. Also diese Initiativen, die Kultur prägen, die Kultur machen, die man mit den Sinnen erfahren kann, glaube ich, sind entscheidend, um die Veränderung, von der du sprichst, Realität werden zu lassen.
Und im Übrigen, vielleicht darf ich da noch was anschließen, weil ich das gerade wieder mal sehr gut fand. Ich bin extrem bullisch, was die nächsten Jahre angeht. Ich glaube, also ich habe das vorhin noch in so einem Vorgespräch gesagt, ich hatte da so meine Jahresenddepression, was irgendwie nach der Wahl von Trump und diesem Abgesang auf Europa passiert ist. Und da war so zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie mal so eine Phase, wo ich auch frustriert war. Und dann aber zu Beginn des Jahres das Kopf aus dem Sand rausziehen und sich mal vor Augen führen, was für eine riesen Opportunity da jetzt auch liegt. Also durch diese Volatilität und diese Dynamik, die da reinkommt, werden ja auch neue Konstellationen und Allianzen möglich. Und ich glaube sehr daran, dass wir in Deutschland und in Europa wirklich eine innovative Welle vor uns haben, wo eine Menge passieren wird, weil jeder Einzelne jetzt diesen Druck spürt und merkt, ja okay, also ein paar Sachen sind schon wirklich nicht so gut und wir müssen da auch was ändern, aber das machen wir jetzt auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, geht das jetzt dieses Jahr schon los oder kommt das nächstes Jahr, aber ich weiß, was kommen wird.
Ja, und weil wir jetzt so viel über die Verwaltung und Regulierung gesprochen haben, auch mal was Positives. Ich erlebe, dass die Verwaltungen total interessiert sind daran, dass sie und wie sie KI für sich selber nutzen können, um die Prozesse zu verbessern, um Fachkräftemangel zu beheben. Und ich frage das besonders gern heute hier, welches Bundesland ist denn führend im Einsatz von KI in der Verwaltung?
Schleswig-Holstein.
Also wenn ich das in NRW oder woanders frage, dann sagt die Audience immer so ganz treu Bayern, ne? Als wären wir beim Fußball. Ne? Nein, das ist Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das erzähle ich immer gerne in Bayern, weil die ja denken, wir sitzen hier auf Bäumen mit unserem Abi und so.
Also weil du gerade das Thema gesagt hast, du hast die Hoffnung, dass hier richtig was passieren wird und du siehst auch schon was, dass da was gerade sich am Machen ist. Was sind denn an welche Innovation made in Germany glaubt ihr?
Also ich habe aktuell für mich, das ist vielleicht sogar eine schöne Verknüpfung zu dem Thema KI, die Art, wie ich jetzt über die Investitionen für uns nachdenke, und wir investieren ja in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. So. Und dieser Foundational Layer, den ich eben angesprochen habe, das ist ein Thema, sage ich jetzt ganz offen, wo ich nicht glaube, dass Deutschland so eine riesengroße Chance hat gegen die Amerikaner und die Chinesen. Es gibt ganz einfache Gründe dafür, von Energiekosten bis Governance und den Chips, ist egal. Das wird aber immer und überall dabei sein. Und wir denken in 3 Säulen über das Investieren die nächsten 10 Jahre nach. Säule 1, wir sind als Industrienation mit einem demografischen Problem gezwungen, stärker in Automatisierung und Robotik zu investieren. Mhm. Also Schnittstelle Hardware, Software in der Robotik, um überhaupt unsere Industrie am Laufen zu halten. Das Problem ist so brutal. Niedrige Geburtenraten, demografischer Wandel führt dazu, dass relativ viele Leute in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Rente gehen werden. Wir kommen gar nicht drum herum, in die Robotik zu investieren. Es wird passieren, es muss passieren. Und das hat auch gewisse Vorteile, da kann man sich dann weiter drüber unterhalten. Der zweite Punkt ist das Thema Energietransformation. Wenn wir KI, wenn wir Robotik, wenn wir Data Center, wenn wir sie denn haben wollen, wenn wir all das betreiben möchten, um überhaupt in der Lage zu sein, Wettbewerb gegen unsere globalen Partner zu führen, dann brauchen wir mehr Energie, nicht weniger. So, die Transformation unserer Energie muss ja aber irgendwo Hand in Hand gehen mit auch großen Zielen, wie zum Beispiel, dass wir unseren Planeten nicht irgendwie anzünden, weil es zu heiß wird. Also wir müssen schon gucken, wie kann man existierende Technologien benutzen, aber auch neue Technologien benutzen. Kommt ja zum Beispiel auch ganz vieles aus München, ganz tolle Entwicklung. Und der dritte Punkt ist die europäische Sicherheitsarchitektur, also darüber nachzudenken, wie wird sich eigentlich mit einem veränderten Machtgefüge in der westlichen, aber auch auf der gesamten Welt, die Rolle Europas, die Rolle Deutschlands, die Rolle Frankreichs, die Rolle Polens in der europäischen Sicherheitsarchitektur verändern. Und auch da wird eine Menge Innovation wahrscheinlich, und im Übrigen, das ist eine Entstehungsgeschichte des Silicon Valley, Investitionen in Verteidigung und die damit einhergehenden Innovation, weil da werden dann Planungsverfahren sehr schnell, sehr kurz. Da kommt auch eine Welle dahinter an innovativen Technologien und Ideen raus. Also GPS ist immer so ein wunderbares Beispiel. GPS war eine Entwicklung des amerikanischen Militärs als aus Folge großer Investitionen von der DARPA. Und ich, also um es zusammenzufassen, ich glaube, da kommt jetzt wirklich vieles auf uns zu, wovor wir uns überhaupt nicht verstecken können und vor allem auch nicht müssen, sondern da ist eine Menge Potenzial da. Mhm.
Auch da kommt ja eins der, ich habe den irgendwas mit H, ein Startup aus München, glaube ich, was auch in Verteidigungstechnologie,
Helsing,
genau, das war das, genau, was irgendwie die größte Einzel-KI-Funding-Runde hatte, glaube ich, in der EU, ne, irgendwie 230 Millionen oder sowas, ne?
Ja, ja, da passiert einiges.
Ja, genau. Ein Blick in die Runde. Hat jemand Fragen? Da vorne ist...
Dankeschön. Kann man mich hören?
Ja,
bestens, ja.
Ja, ihr habt eben gesagt, manchmal sind die größten Stärken auch gleichzeitig die größten Schwächen. Es hat ja einen Grund, warum wir lange Planfeststellungsverfahren haben, weil wir Perfektionisten sind, weil wir immer alles richtig zu Ende denken wollen und jeden einbeziehen wollen und alles durchdacht haben wollen, bevor wir dann loslegen, damit es am Ende nicht schief geht. Ehrlich gesagt sind wir ja auch nicht gut darin zu tolerieren, wenn es mal schief gegangen ist. Stellt sich ganz selten mal ein Unternehmer hin und sagt, ich fand das gut, dass die gescheitert sind, sie haben es probiert, jetzt hackt nicht auf den rum, sondern alle stimmen ein in den Chor, wenn es nicht geklappt hat. Dieser Perfektionismus ist aber ja gleichzeitig unsere ganz große Stärke. Wir sind Marktführer bei allem, was perfekt sein muss. Maschinen, die auf tausendstel Millimeter genau schneiden oder was auch immer machen müssen, bauen immer wir. Also genau. Aus diesem Perfektionismus schöpfen wir unseren wirtschaftlichen Erfolg. Alles das, was viele für unlösbar halten, machen dann wir. Ja. Ja, und wie ihr richtig gesagt habt, wir haben ja ganz viel erfunden, was wir dann aber nicht kommerziell nutzen. Die Mikrowelle haben wir auch erfunden übrigens. Und da hat auch ein deutsches Unternehmen mal überlegt, wie das Produkt aussehen würde und dann ein so perfektes Produkt gebaut, dass das Zehntausende Euros gekostet hätte und die Idee dann verworfen richtigerweise. Und die Asiaten haben halt umgekehrt gefragt, das kann ich denn jetzt mal bauen für 100 Mark damals oder 50 oder so. Und dann gab es auch eine Möglichkeit, eine Mikrowelle für 100 Mark zu bauen. Also wie können wir denn, also zwei Fragen habe ich an euch. Also erstens, kann eine Gesellschaft gleichzeitig perfektionistisch sein und so fehlertolerant, wie ihr das gerne hättet und so offen für schnell mal machen und wenn es dann halt nicht geklappt hat und keine gute Idee war, dann ist auch nicht so schlimm. Also geht das, kriegen wir das in die Köpfe, Mindset. Und zweitens, kann man nicht, wie können wir aus eurer Sicht das, worin wir gut sind, nämlich Perfektionismus, in diesen neuen Technologien vielleicht auch wirkungsvoll zur Anwendung bringen? Also gibt es Nischen da drin, wo genau das, was wir können, gebraucht wird, wo wir uns dann halt positionieren, wo wir, so wie im Maschinenbau, wir bauen nicht die billigsten Mikrowellen, aber die besten, wir bauen nicht die billigsten Autos, aber die besten, vielleicht auch nicht mehr immer, aber also ihr versteht die Idee. Hm. Also wie kann unsere Stärke da eine Rolle spielen? Also diese beiden Fragen hätte ich an euch.
Willst du?
Also ich mag gerne den Anfang. Also ich glaube tatsächlich, dass sich Perfektionismus und die Bereitschaft, Risiken einzugehen und damit auch das Scheitern, durchaus ein bisschen diametral gegenüberstehen. Das siehst du auch in anderen Gesellschaften weltweit, in Japan. Ja, da ist also das unternehmerische Mindset und die Angst vor dem Scheitern sehr, sehr stark ausgeprägt. Wenn du dir dann wiederum die Amerikaner anschaust, die mit einer sehr hohen Risikotoleranz an Phänomene herangehen, da ist so dieses Fail early, fail fast und so. Das ist da also einfach vom Mindset her ein bisschen anders. Die Frage, die ich eher da anschließen würde, wäre, müssen wir als Gesamtgesellschaft so ticken oder reicht es nicht auch, wenn wir in einem gewissen Prozentteil der Gesellschaft dieses Mindset eintrichten, dass wir sagen, okay, fail fast. Ich glaube, wenn du dir den deutschen Mittelstand heute anschaust, das gebe ich nämlich recht. Da sind viele extrem starke Technologien dabei und da sind viele Weltmarktführer dabei. Aber da müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Das ist nicht nur Automotive, das ist auch Home Appliances, weiße Ware, viele andere Dinge, wo wir mittlerweile eine exzellente Basis auch aus China bekommen. Ja? Also das kann man nicht anders sagen. So, ist das jetzt in China die absolute Perfektionskultur gewesen? Oder war das auch vielleicht immer die, wir machen die so ein bisschen diese Macherkultur? Ne? Also finde ich eine ganz schwere und sehr interessante Frage. Ich glaube, du kannst es nicht gesamtgesellschaftlich lösen, vor allem nicht in Deutschland. Aber wir brauchen einen gewissen Anteil an Menschen im Land, die bereit sind, schnell zu scheitern, Gas zu geben, Fehler zu machen, Risiken einzugehen. Das ist notwendig. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Die gibt's aber auch.
Wenn ich Airbag-Software mache, ist Perfektion das richtige Mindset. Wenn ich neue Geschäftsmodelle ausprobiere oder wie ich mit einer Erfindung vielleicht Geld verdienen kann und es noch nicht weiß, dann ist Perfektion falsch, sondern ausprobieren ist das richtige Mindset. Also das Unterscheiden, wann droht die Vernichtung des Unternehmens, wenn ich strategische Entscheidungen für wertvolle Ressourcen treffe, die ich nicht revidieren kann, dann sind wir im strategischen Bereich. Da würde ich auch zur langsamen Vorsicht raten, bevor man schnell irgendwo hinschießt. Aber es gibt ja viel mehr, was man iterativ experimentell probieren kann und wahrscheinlich auch probieren muss. Und die Unternehmen sind erfolgreich, die beides können. Das ist anspruchsvoll, immer zu unterscheiden. Wann mache ich Perfektion? Wann mache ich Iteration ausprobieren? Und zur Frage, können wir nicht die Besten sein und nicht die Billigsten? Also mit der digitalen Transformation hat sich, glaube ich, verändert, was ist das beste Produkt? Weil in der alten Zeit, vor 2006, war das beste Produkt oft das technisch beste. Vorsprung durch Technik, so ein typisch deutscher Satz. Und das ist vorbei, weil das beste Produkt für Sie, für mich, für uns alle, ist in der Regel eins, das unsere individuellen Probleme löst, wann und wo wir die gerade haben. Und das geht in der Regel nur Hardware mit Software zusammen. Und ich will gar nicht die beste Versicherung oder die beste Zahnpasta. Ich will vor allem eine, die ich habe, wenn ich sie brauche. Und nochmal vielleicht eine Anekdote zum Thema, was ist denn das Beste? Ja, das hat sich nämlich geändert mit Digitalisierung. Da gibt es jetzt Netzwerkeffekte. Als ich im Sabbatical in New York war, haben meine Kollegen alle 23andMe-Kunden waren die. Also wer es kennt, die machen genetische Analysen, sagen Krankheiten vorher. Man findet seine genetischen Verwandten weltweit und so eine Community. Und ich war fasziniert, weil die alle da waren. Ne? Und ich so ganz deutsch, oh Gott, ne? Genetische Daten, ist das nicht sehr gefährlich? Ne? Das will ich doch nicht machen. Und die haben aber fröhlich gesagt, nö, die Krankheiten, die du kriegst, die kannst du vorbeugen. Und es ist besser, wenn man die früh kennt, ne? Als wenn dich die überraschen. Also logisch hat das Sinn gemacht. Und ich wollte unbedingt verstehen, das Geschäftsmodell. Und weil ich mich aber nicht getraut habe, habe ich dann, als ich wieder in Deutschland war, meine Großmutter überredet. Weil die war schon über 90 und da hatte ich, also ich hatte wirklich damals Sorge, ja, dass ich aus einer Versicherung fliege. 23andMe wird ja auch gerade verkauft. Ich fand, das war auch ganz berechtigt, so die Sorge. Und habe verstanden, ne, die haben zu mir gesagt, wir kommen überall hin, um diese Speichelprobe abzuholen. Und die haben auch mit Verlust angefangen. Und sie waren dann das größte Netzwerk. Und ich habe mich immer geärgert, dass bei all der guten biomedizinischen Forschung, die wir haben, also gerade München ist ein Hub für biomedizinische Forschung, dass dieses Startup wieder mal nicht aus Deutschland kommt. Und eines Tages rief mich jemand an, ein Gründer aus Martinsried, das ist unser Biotech-Cluster, und sagte, ich konnte es kaum glauben, Frau Welpe, wir wollen Sie ins Board nehmen, wir machen 23andMe-Konkurrenz hier aus München. Und da habe ich so eine Minute gedacht, ich wusste es, ja, wir sind richtig gut, ja, wir können das. Und jetzt geht's los, ne? Bis ich ich eine Frage gestellt habe, die ihnen auch antworten soll. Ich habe dann gefragt, wie wollen Sie denn mit 23andMe konkurrieren? Dann hat er mir eine sehr deutsche Antwort gegeben. Frau Welpe, wir haben eine viel bessere Technologie, die Gene-Snippets zu analysieren. No one cares. Sie caren, dass Sie ins Netzwerk gehen, wo Sie Ihre Verwandten finden, wo Sie Leute mit ähnlichen genetischen, vielleicht seltenen Krankheiten finden, wo es Spaß macht, wo es bequem ist. Also das, was das Beste ist, hat sich mit dem Internet und dem Smartphone, das jeder in der Hand hält, geändert. Und mit der KI geht das weiter in die Richtung. Und ich habe mir angewöhnt, alles, was ich so anfassen kann, also ein Produkt, das ist eigentlich eine Trägermasse für irgendeine Software, die dabei hilft, es individuell auf die Personen und ihre Probleme zuzuschneiden.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen, weil ich glaube, bis dato, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter sprechen. Wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Aber wir haben ja ab morgen eine neue Bundesregierung und zumindest einen neuen Bundeskanzler. Ich weiß nicht genau, wann die Vereidigung des ganzen Kabinetts ist. Aber ihr kennt ja auch noch alle unser Hausaufgabenheft von früher, als wir Kinder waren, ja, wo wir mal reingeschrieben haben, bitte die Hausaufgaben machen. Was wären denn die Top-Priorität, wenn wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen, zum gleichen Termin, was ihr an einen Kanzler Merz, Ministerin Dorothee Bär für Technologie und Forschung und auch, und den Namen muss ich mir aufschreiben, Carsten Wildberger, unseren neuen Digitalisierungs- und Staatsmodernisierung heißt es. Also vielleicht wird er damit anfangen, das Feststellungsgesetz aufzuräumen. Was wären da jeweils eure drei Top-Prioritäten?
Ja, also ich wünsche mir ganz dringend eine Meldestelle, nicht für Bürger, sondern für Bürokratie, wo alle sagen können, das Gesetz, das ist vielleicht mal gut gemeint oder sinnvoll gewesen vor 30 Jahren, aber heute nicht mehr, dass man damit aufräumt. Und ich wünsche mir für die Verwaltung so, dass die Regel kriegt, wenn sie sich nicht meldet in 3-4 Wochen und was ablehnt und begründet, dass das dann als genehmigt gilt bei Bauverfahren oder IP-Anträgen. Also einfach den Default zu ändern, wenn man nichts sagt, ist es dann genehmigt, statt wenn man nichts hört, ist es verboten. Und ansonsten glaube ich, am allerwichtigsten ist die Kultur. Kultur macht ein Land und Kultur drückt sich aus in Fernsehen, in Filmen. Das, was man sagt, wie man auftritt, wie man es sagt, das wäre eigentlich der Wunsch, dass da das, worüber wir alle sprechen, Christian, was du ja verkörperst und sagst, dass das dann gelebt wird, weil nur so wird der Aufbruch, glaube ich, dem sich alle wünschen, dann auch gelingen können.
Also für alle drei das gleiche.
Okay. Ja, der mit Deregulierung, der kann die Meldestellen Bürokratie einrichten, wo wir dann das,
Den Punkt finde ich übrigens richtig gut. Ja. Also,
habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
Aber super, gefällt mir sehr gut. Kann man wahrscheinlich auch wirklich gut lösen, ehrlich gesagt. Also,
vielleicht gibt es ja so ein Ideenmanagement bei der Bundesregierung, wo man das reinschreiben kann und dann 100 € Bonus bekommt.
Also ich würde, um die drei Punkte auch zu kommentieren, ich hatte jetzt einen kurzen Moment Zeit, drüber nachzudenken, bin trotzdem neidisch auf die Meldestelle. dem Digitalminister würde ich aber auch sagen, du musst irgendwie 50% aller Prozesse bis zum Jahr 2028 müssen jetzt digitalisiert sein und danach muss irgendwie ein Malus da reinkommen. Doro Bär, würde ich sagen, Doro, du musst das jetzt hier mit den Unis lösen. Also das meine ich todernst, weil da ist tatsächlich schon noch echt Upside und Potenzial, dass wir diesen Transmissionsriemen zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendungsentwicklung auch durch Leute, die Venture Capital investieren, beschleunigen können. Also glaube ich sehr, dass das wäre wirklich ein Hebel, wenn sie das hinkriegt.
Ich wollte sagen, sie ist ja auch sehr gut drin.
Vor allem, das würde ja auch die Zuständigkeit in diesem Ministerium überhaupt ermöglichen. Ne? Also das ist genau das, was man da machen kann. Und dem Friedrich Merz, das war ein Thema, das jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat, den ganzen Abend und auch in der Koalition hier, aber dem würde ich sagen, jetzt mal eine Rentenreform, ne? Weil das wird ein bitteres, das Rentensystem wird uns um die Ohren fliegen, mathematisch gibt es keinen Ausweg. Ja. Deswegen würde ich ihm sagen, mach mal eine Rentenreform.
Okay. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine High Note zum Ende oder ist das eher so?
Nee, das ist jetzt, also das. Nee, ich habe mir nur gedacht, was wäre denn jetzt wirklich, wenn ich die. Wenn ich ins Hausaufgabenheft das reinschreiben könnte, von dem ich glaube, dass es wirklich Vertrauen und große Räder bewegen könnte. Ich weiß, dass es kein populäres Thema ist, aber ich habe deine Frage so ernst
gemacht. Ja, aber es ist ja richtig.
Also, ich finde es auch wichtig, auch diese, weißt du, diese Dinge, die problematisch sind, nicht schön zu reden, weil es gibt einen TED-Talk von dem Brett Henning, das ist ein Politologe, der fragt so einen Raum wie hier, findet ihr Demokratie toll? Dann gehen alle Hände hoch, ne? Alle finden Demokratie gut. Und dann fragt er, wer findet, dass unsere demokratischen Systeme gerade gut funktionieren? Da geht keine Hand mehr hoch. Und das ist ja schon ein Problem. Also wenn Demokratien sich nicht erneuern, innovieren, auf die Zeiten einstellen, dann gefährden wir sie. Ich glaube, das will niemand. Insofern finde ich es sehr, sehr gut, auch die unangenehmen Dinge, die bestimmt Herrn Merz keinen Spaß machen, zu erwähnen.
Und das kann im Übrigen ja dann auch kulturprägend sein. Ich glaube, genau, gerade wenn die Menschen das ist ja wahrscheinlich etwas, das hier jeder im Raum dann auch wieder irgendwie nachempfinden kann. Man will ja das Gefühl haben, dass die Dinge funktionieren, dass was nach vorne geht, dass sich da mal eine Dynamik entwickelt, die Hoffnung macht, dass wir das jetzt auch alles hinbekommen. Und ich glaube, da können auch mal ein paar dicke Bretter dann gut tun.
Aber es schließt ja genau da ab, was Hagen auch zu seiner Eingangsstatement gemacht hat. Und es war nicht abgesprochen. Von daher vielen, vielen Dank. Mir bleibt jetzt eigentlich zu dieser Zeit nur noch zu sagen, bevor wir ins Networking gehen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute dabei wart, zugehört habt. Vielen Dank an euch beide hier vorne im Namen des Teams Vodafone. Das war eine ganz tolle Diskussion.
Vielen Dank für die Einladung, dass ihr das organisiert hier. Spitze.
Sehr gerne, sehr gerne.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.